Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Es ist der 2. März und wir zeichnen heute eine Extrafolge auf. Rudi Kramer hat wieder eine umfangreiche Übersicht mitgebracht aus seinem Bericht aus dem Datenzirkus. Wir sprechen hier über unterschiedliche Themen des Datenschutzes und KI aus den Bereichen Aufsichtsbehörden, Rechtsprechung, Gesetzgebung, Veröffentlichung und gesellschaftlicher Diskurs. Und wir werden heute einen Akzent legen auf das Thema Transkription. Super spannend. Darf ich KI zur Transkription nutzen? Ja oder nein? Eine Antwort gibt's gleich und viele weitere Fragen auch. Erst einmal begrüße ich unsere Gesprächspartner, natürlich den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Professor Dr. Tobias Keber.
Hallo zusammen.
Und ich begrüße Rudi Kramer. Rudi Kramer ist Datenschutzexperte und seit 2019 Lehrbeauftragter der Hochschule Ansbach im Bachelorstudiengang Datenschutz und IT-Sicherheit. Ich grüße dich auch, lieber Rudi.
Hallo zusammen.
Lange ist es her, dass wir miteinander gesprochen haben, einige Monate schon. Es ist auch der erste Podcast, den wir in unserer neuen Dienststelle aufnehmen, lieber Chef. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir sind umgezogen mit der Dienststelle und sind in Stuttgart jetzt in der Heilbronner Straße 35, ganz in der Nähe der Stadtbibliothek. Das vorweg, aber legen wir los. Wir haben heute eine Menge zu besprechen. Bevor wir ausführlich über das Thema Transkription reden, machen wir wieder einen kleinen Ritt durch die aktuellen Datenschutz- und KI-Lektüren, die Rudi mitgebracht hat. Und ich würde sagen, springen wir gleich rein und fangen mit dem Thema Aufsichtsbehörden an. Lieber Chef, magst du den Auftakt machen?
Ja, das erste aus dieser großartigen Linkliste ist der ETSA-Bericht zur gemeinsamen Prüfung zu Löschverpflichtungen. CEF, Coordinated Enforcement Framework. Was hat es damit auf sich? Das ist eine Maßnahme, die im Europäischen Verbund letztlich immer nach einem bestimmten Thema vollzogen wird. Da kann es mal um Auskunft gehen. Und dann überlegt man gemeinsam, welches Thema das sein soll, also gemeinsam im ETSA. Und wir, also Baden-Württemberg, hatte vorgeschlagen, das Thema Löschen einmal im Europäischen Verbund abzufragen. Und das ist auch angenommen worden, dieses Thema. Und dann haben sich erfreulicherweise an dieser, ja, nennen wir es mal, gemeinsamen Aktion ganz viele Behörden beteiligt, 32 um genau zu sein, also innerhalb ganz Europas. Auch alleine in Deutschland haben unterschiedliche Behörden mitgemacht. Was macht man? Man entwickelt Stufe 1 einen gemeinsamen Fragenkatalog. Wenn ich mich richtig entsinne, waren das in diesem Fall 35 Fragen rund um das Thema Löschen, also Artikel 17 Datenschutzgrundverordnung. Und dann sucht man Akteure möglichst bunt aus. Das heißt, man schreibt ein großes Unternehmen an, vielleicht auch mal ein mittelständisches, vielleicht auch mal ein Startup. Und das wurde über ganz Europa im Prinzip getan von diesen 32 Aufsichtsbehörden, die da mitgemacht haben. Und ganz am Ende wird das wieder zusammengeführt. Also die Erkenntnisse, die man ja letztlich gewinnt. Und das mündete in einen Report, also einen Bericht, der ist gar nicht mal so lang, ich glaube so knapp 30 Seiten. Und dann gibt es eine ganz lange Anlage, wo dann alle einzelnen Staaten genau die Antworten dann nochmal bringen, was die entsprechenden Befragten geantwortet haben. Aber der verdichtete Report ist gar nicht so lang. Und ja, absolute Leseempfehlung. Warum? Also es geht um das extrem praxisrelevante Löschen. Und dieser Bericht kommt zu dem Ergebnis, es gibt eigentlich so 7 Issues, so heißt es zumindest im englischen Report, die immer wieder auftauchten. Ne? Also, dass man so gar keinen Prozess hat in einem Unternehmen zur Löschung. Dass man nicht ordentlich schult, dass man nicht ordentlich informiert. Aber auch ganz konkret zum Beispiel, ja, wie ist das denn eigentlich mit Backups? Ich glaube, da kommen wir nachher auch noch mal kurz darauf zurück an anderer Stelle. Naja, also diese 7 großen Punkte, die sind an der Stelle dann rausgearbeitet worden. Und in dem Bericht gibt es auch Empfehlungen, wie man mit dem Thema umgeht. Und ganz am Schluss auch so eine Art Linkliste mit Guidance der unterschiedlichen Aufsichtsbehörden. Also, was will ich damit sagen? Ein sehr lesenswertes Dokument rund ums Thema Löschen.
Rudi, findest du es auch ein lesenswertes Dokument?
Ja, würde ich es ergänzen. Und was Tobias Kipper schon angesprochen hat, wir haben dann auch weiter später auf einen Blogbeitrag hingewiesen, der sich auch mit dem Bericht und eben diesen bereits genannten Aspekt Löschen bei Backups befasst. Löschen bei Backups ist in der Praxis ja ein kleines Problem, denn ich lösche ja in Anführungszeichen erstmal, wenn ich Löschverpflichtung habe, die Daten aus dem Produktivsystem, habe aber vielleicht in Backups und bei gut aufgestellten Einrichtungen hat man ja mehrere Backups, weil die vielleicht täglich ein Backup erstellen und das dann für einen gewissen Zeitraum aufheben. Muss ich denn dann auch in diesen Backups löschen oder reicht es, wenn ich einen Prozess habe, der sicherstellt, sollte ich von den Backups Gebrauch machen müssen und die dann ins Produktivsystem einzuspielen, dass ich dann den Löschverpflichtungen nachkomme? Und da hat sich der Edzer in seinen Aussagen sehr praxisnah erwiesen, denn er sagt, wenn man sicherstellt, dass dann die Daten gelöscht werden, die ich eigentlich hätte schon vorher löschen sollen, aber solange sie in einem Backup-System sind und da von dem normalen Zugriff im Produktivsystem ausgeschlossen sind, reicht es aus, wenn ich sicherstelle, dass ich sie dann beim Einspielen, sollte dieser Fall kommen, dann eben löschen kann. Da befasst sich eben auch der später verlinkte Blogbeitrag und das ist eine Aussage des Edzer, die eben in der Praxis einem hilft, in Zweifelsfällen sich darauf berufen zu können, wenn es eben darum geht, muss ich denn auch in Backups jederzeit löschen können.
Damit haben wir den Punkt später schon, denke ich, erschlagen. Also das ist in dem Report tatsächlich nicht in total absoluter Form, dass man immer löschen muss in einem Backup. Manchmal geht es eben nicht. Das ist, glaube ich, ein sehr, ja, ein Ansatz mit Augenmaß. Finde ich gut.
Und daraus ausgeleitet wird es ja für die Praxis auch Tipps und Hilfen geben. Ne? Das ist ja so ein bisschen darauf auch ausgerichtet. Super. Dann, Rudi, machen wir gleich weiter. Kommen wir zu deinem Thema, Thema Aufsichtsbehörden. Was hast du dir ausgesucht?
Ich habe noch einen Punkt genommen von der Hamburger Aufsicht. Die hat sich damit mal befasst, was heißt es eigentlich aus Datenschutzsicht, wenn Post von einem Inkassodienstleister kommt. Also Inkassodienstleister machen Rechnungen geltend, ziehen Forderungen ein für andere. Da gibt es verschiedene Konstellationen. Damit befasst sich die Aufsichtsbehörde, eigentlich habe ich da jetzt nichts Überraschendes drin gefunden, aber einen Punkt wollte ich hervorheben. Es gibt ja die Frist, innerhalb derer betroffenen Rechte zu bearbeiten sind, in Artikel 12 Absatz 3, nämlich innerhalb eines Monats. Und manchmal begegnen einem die Erwartungshaltungen von betroffenen Personen. Ich möchte ganz gern Auskunft innerhalb der nächsten 14 Tage oder vielleicht noch kürzer, dass eben hier der Hamburger Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit bestätigt, dass das eben eine kurze Frist, in Anführungszeichen, kann nicht gefordert werden. Man hat wirklich diesen Monat Zeit, um entsprechenden Auskünften nachzukommen. In der Praxis ist es auch meistens so, dass man diesen Monat auch gut braucht, bis man erstmal geklärt hat, wer ist die Person, wo hat man Daten, dann die zusammenträgt, nochmal gegencheckt, ob eventuell Rechte anderer Personen entgegenstehen. Da ist ein Monat eigentlich auch schon eine Herausforderung. Aber die Aussage oder die zitierfähige Aussage, dass eben kürzere Fristen, die durch den Betroffenen vielleicht gestellt werden, nicht zu beachten seien, ist auch für die Praxis schon sehr hilfreich.
Chef? Ja, die Frage, die da so ein bisschen auftaucht, ist ja, was heißt eigentlich in Artikel 12 Absatz 3? Also wir haben auf der einen Seite eine Außengrenze, und wir haben auf der anderen Seite die Begrifflichkeit unverzüglich. Und da springen dann immer alle drauf und sagen, das kenne ich. Kenne ich aus dem BGB. Ohne schuldhaftes Zögern. Das kriegen die Juristinnen eingehämmert beim Examen. Und das ist natürlich, wenn man sich jetzt europäisches Recht anguckt, hilft das BGB zur Auslegung eigentlich nur bedingt. Dann muss man sich erstmal eigentlich angucken, gut, was sagen denn die anderen Sprachfassungen? Am Ende des Tages läuft das darauf hinaus, das gebe ich schon zu. Aber da steht dann eben without undue delay zum Beispiel. Und das wird wieder dann zum Teil übersetzt mit ASAP, also as soon as possible. So. Und dann kann man sich, ja, ist letztlich dasselbe, wie ohne schuldhaftes Zögern. Aber die Arbeitsgerichte in Deutschland, die sind da zum Teil dann so drauf, dass sie sagen, ja, das kenne ich. Und das wiederum bedeutet dann eine Woche oder so. Und das ist dann schon so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Zu zivilrechtlich vielleicht.
Zu zivilrechtlich. Kommen wir dann zum nächsten Punkt. Was ist noch als interessante Lektüre aus dem Bereich der Aufsichtsbehörden zu sehen, lieber Chef? Magst du wieder was dazu sagen?
Ja, das war bis vorgestern oder vorvorgestern nur auf Spanisch verfügbar, was ja natürlich heutzutage jetzt auch keine riesengroße Hürde mehr ist. Aber die spanischen Kollegen haben ein großartiges Papier zu KI-Agenten aus Sicht des Datenschutzes herausgegeben. Wie gesagt, bis vor ein paar Tagen nur auf Spanisch, jetzt aber gestern habe ich gesehen, haben sie es wohl übersetzen lassen, also auch auf Englisch verfügbar, die Leitlinien zu KI-Agenten. Warum ist das so spannend? Gerade wenn man sich jetzt die Debatte anschaut um bestimmte Tools mit Scheren von Hummern und ähnlichem Open Claw, ne, das wirft ja datenschutzrechtlich wahnsinnig viele Fragen auf. Ne? Ist das überhaupt noch kontrollierbar? Also wir diskutieren die ganze Zeit über KI. Jetzt haben wir agentische Systeme, die ja irgendwas machen und über verschiedene Tools und Einsatzszenarien hinaus autonom Dinge tun. Ja? Und wenn man sowas natürlich auf sein E-Mail-Postfach loslässt, wirft das ganz, ganz viele Fragen auf. Was die spanischen Kollegen hier in diesem Papier echt ganz toll machen, die also beschreiben erstmal das Problem, und das machen viele, aber die kommen dann schon auch mit Lösungsansätzen. Das ist da im Abschnitt 7, wenn ich mich richtig entsinne. Was muss man denn alles machen, um die Governance insoweit in den Griff zu kriegen? Ne? Dass ich also Segmentierungen einziehe, dass ich überhaupt mal überlege, welche Use Cases, wo kann ich das machen und wo ist das so sensibel, dass ich einen Agenten da erst gar nicht drauflassen kann. Also wo es überhaupt nicht akzeptabel ist. Wie gestalte ich den Human in the Loop an der Stelle? Also welche Kontrollmechanismen muss ich einführen? Also ganz konkret, wie kann man das auch testen? Das ist also von daher, glaube ich, eine sehr lohnenswerte Lektüre, wenn man sagt, man möchte KI-Agenten in bestimmten Kontexten einführen.
Rudi?
Kann ich nur ergänzen, wir alle gucken ja oder versuchen ja eine Lösung zu finden, wie man KI-Systeme, also in dem Fall sind es ja meistens Large Language Models, rechtskonform einsetzen kann und wie man gerade mit agentischen KI-Systemen, die ja in Anführungszeichen autonom agieren sollen, am besten rechtskonform umgehen kann. Und da helfen natürlich auch Aussagen von Aufsichtsbehörden, auch wenn die vielleicht nicht aus Deutschland kommen, aber oftmals übersetzen die ja ihre in der Landessprache verhältlichen Aussagen ja auch ins Englische oder man kann sich einer KI bedienen zum automatisierten Übersetzen, hat dann da wieder eine Orientierung, die eben etwas belastbarer ist, als wenn ich etwas sage. Denn eine Aufsichtsbehörde hat da natürlich schon mehr Gewicht in ihren Aussagen und es freut mich, wenn auch die anderen Aufsichtsbehörden sich gegenseitig damit verweisen und auch es wertschätzen, wenn da Aussagen kommen. Denn letztendlich versuchen wir ja europaweit eine gleichartige Umsetzung und gleichwertige Umsetzung der rechtlichen Vorgaben bei diesen neuen Technologien zu erreichen.
Genau, wir werden es natürlich auch aufnehmen in unseren Onki da. Da sind wir ja jetzt gerade an Version 2.2 schon. Da gibt es schon wieder einige neue Dinge einzupflegen. Und das wird sicherlich da eine große Rolle spielen. Ja.
Super, dann gehen wir direkt weiter. Rudi, du nochmal bitte.
Wir bleiben in Spanien, da kommt eigentlich was, was eher traditionelles Thema ist im Datenschutzrecht, Einbindung eines weiteren Auftragsverarbeiters. Und die spanische Aufsicht hat hier ein Bußgeld verhängt gegen den ersten Auftragsverarbeiter, der weitere Dienstleister mit eingebunden hat, ohne die entsprechenden Vereinbarungen und ohne das durch den Auftraggeber genehmigen zu lassen. Es ging letztendlich um einen Kurierdienst, der von einem Bankkunden oder künftigen Bankkunden sensible Dokumente oder Kopien abholen sollte, um die in die Bank zu bringen. Da kam sie aber nicht an. Und der Kunde hatte es dann versucht herauszufinden, wo denn diese Dokumente geblieben sind und letztendlich konnte es nicht herausgefunden werden, weil es gab einen Subdienstleister und noch einen Subdienstleister und es war jedenfalls nicht mehr auffindbar. Insgesamt kamen 15.000 Euro Strafe für die einzelnen Verfehlungen zusammen. Das Spannende finde ich dabei, dass wir ja auch in Deutschland immer rätseln oder überlegen, ab wann ist ein Kurierdienst oder ein Postdienstleister ein Auftragsverarbeiter im Sinne der DSGVO. Also normale Kurierdienste, ich hole was ab und bringe was hin. Ich habe eigentlich nur die Adresse, die ich verwende oder den Auftraggeber, da hole ich was ab und den Empfänger, da bringe ich was hin. Ist das schon eine Auftragsverarbeitung, ja oder nein? In Spanien anscheinend so, schon. Ich glaube, bei uns wären die Aufsichtsbehörden da etwas oder kämen zu einer anderen Einschätzung.
Chef, hast du eine andere Einschätzung?
Ja, wir waren vielleicht nicht ganz so ja, dogmatisch an der Stelle. Es ist, wenn man sich das so anschaut, eine zumindest gut nachvollziehbare Entscheidung mit dem Gesetz begründet und auch hier vom Bußgeld her, ich glaube insgesamt bei 15.000 Euro und dann haben die das in 5.000 Euro Tranchen für bestimmte Verstöße aufgesplittet. Also von daher zumindest nachvollziehbar.
So, gut, dann würde ich sagen, sind wir bei den Aufsichtsbehörden so, dass jeder zwei Themen hatte.
Ja, eins würde ich noch nur ganz gern erwähnen, weil ich das für sehr hilfreich erachte. Wir hatten noch aufgeführt von der ENISA, es war keine direkte Aufsichtsbehörde in dem Sinn, aber doch eine Behörde, die zentrale Vorgaben machen kann. Die haben etwas veröffentlicht, eine Methodik für Cybersicherheitsübungen. Und das lässt sich natürlich auch wunderbar anwenden im Bereich der Datenschutzvorsorge und Datenschutzmaßnahmen im Rahmen von Artikel 32. Einfach nur mal, dass man sich daran orientiert, welche Sicherheitsübungen kann man denn durchführen, um auf Basis dieser Erkenntnisse dann seine Maßnahmen anzupassen.
Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das so stehen und kommen zum nächsten Thema, zur nächsten Rubrik Rechtsprechung. Rudi, leg mal los. Mach du mal einen Anfang und dann sehen wir weiter.
Da habe ich was vom Arbeitsgericht Offenbach. Da ging es um die Kündigung einer Person, die der Rechtsabteilung zugehörig war, die eine besondere Vertrauensstellung hatte. Und dann ging es darum, hat diese Person Überwachungspflichten so verletzt? Und zwar hat sie mitbekommen von Unregelmäßigkeiten, hat dies aber nicht weitergemeldet. Also hat nicht an den Compliance Officer weitergemeldet und hat nicht versucht, Aufklärung hinzuzuführen. Und das Unternehmen sah hier eine so schwere Pflichtverletzung an, dass es eine fristlose Kündigung ausbrach. Die fristlose Kündigung war dann zwar nicht wirksam, weil gewisse Fristen versäumt worden sind, aber das Gericht sah trotzdem eine ordentliche Kündigung für gegeben an, weil sie auch ohne Abmahnung vorher, weil sie den Pflichtverstoß als so gravierend erachtete. Die Person hatte zwar keine Rolle eines Datenschutzbeauftragten, aber ich stelle mir da schon die Frage, ob man auch einem DSB, der seiner Überwachungspflicht nicht nachkommt, ob auch hier dann eventuell arbeitsrechtliche Maßnahmen drohen könnten. Wir wissen ja, wir haben im deutschen Recht auch ein Benachteiligungsverbot, was einen gewissen Kündigungsschutz mit umfasst. Das heißt, ein DSB darf nicht einfach so gekündigt werden, er kann aber gekündigt werden, wenn es die auch eine fristlose Entlassung rechtfertigen würde, sprich, wenn er sich grob treuwidrig gegenüber seinem Arbeitgeber verhält oder eben Kardinalspflichten wie aus seinen Aufgaben von Datenschutztätigkeiten und dazu gehören ja auch Überwachungen verletzen würde. Mir ist zwar bislang kein Fall bekannt, in dem sowas vorkam, aber ich fand es schon mal ganz interessant, dass ein Gericht eben hier eine Überwachungspflicht, einen Verstoß gegen Überwachungsaufgaben als so wesentlich erachtete, dass es eine fristlose Kündigung gerechtfertigt gesehen hätte.
Chef?
Ja, ich finde es einen interessanten Gedanken, über so eine Übertragbarkeit nachzudenken. Also in dem Fall, wenn ich es richtig gelesen habe, war das ja offensichtlich so eine Art Chefjustiziar, der hier seiner Überwachungspflicht nicht hinreichend nachkam. Wie weit man es übertragen kann. So beim Querlesen des Urteils hatte ich auch so ein bisschen das ungute Gefühl, dass man diese hohe Überwachungspflicht zum Teil auch damit begründet hat, mit der herausgehobenen Stellung und auch dem erheblichen Verdienst. Also die Person verdiente wohl um die 30.000 Euro im Monat. Ob das jetzt der letzte entscheidende Grund dafür war, ne? Aber ich fand das schon ganz interessant. Aber ja, Rudis Überlegung, ne? kann man das übertragen? Lässt sich zumindest hören, ja.
Rudi, verdienen DSBs mehr als 30.000 Euro im Monat? Lassen wir mal so stehen, oder?
Ich überlegte schon, ob ich jemanden kenne, der in diese Klasse fallen könnte, aber glaube nicht, dass ich jemanden kenne, der da mit reinfallen würde. Also man muss auch sagen, war ein besonderes Metier, das da, und es ging auch um entsprechende Edelmetalle, wo eine gewisse Veruntreuung vermutet wurde. Also da ging es auch ums Geld. Und nicht nur um den guten Ruf, wie vielleicht sonst bei Datenschutzvorfällen und Thematiken. Und ich kenne eher den Fall, ich kann mir eher vorstellen, dass Unternehmen versuchen, einen DSB loszuwerden, der seiner Überwachungspflicht eher nachkommt und nicht der weniger nachkommt.
Denkbar, okay, eher denkbar vielleicht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Chef, magst du Thema Rechtsprechung was sagen?
Ich muss mal gucken. Ah ja, ich hatte ein Urteil nur diesmal ausgesucht. Conseil d'État. Wir gehen nach Frankreich und dort zum obersten Gerichtshof der französischen Verwaltung. Und worum ging es? Um etwas, was viele momentan beschäftigt, weil es den Gesundheitsbereich betrifft und im Bereich der Gesundheit auch das Thema Forschung. Dort auch die Weitergabe von Daten, welche Daten, pseudonymen Daten und dann wiederum die Frage, unter welchen Umständen kann eine Pseudonymität für einen bestimmten Empfänger zu einer Anonymität auswachsen. So will ich es mal sagen. Also der Hintergrund, an den jetzt alle wahrscheinlich denken, automatisch und getriggert ist das SRB-Urteil des EuGH und lustigerweise hier in dieser Entscheidung aus Frankreich wird zwar auch EuGH-Rechtsprechung zitiert, übrigens auch ein Urteil, das ich im Zuge von Pseudonymisierung und Anonymisierung auch nennen würde, aber SRB spielt da wohl keine Rolle, sondern es ist die Olaf-Entscheidung, also da ging es um die Veröffentlichung einer Pressemitteilung und einer Namensnennung, die jedenfalls bei manchen zu einer Identifikation geführt hat, weil sie also aufgrund der Umstände, also es war sozusagen pseudonymisiert, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Und damit werden die ganzen Fragen hier adressiert. Von daher, ja, das verwundert einen dann so ein bisschen. Was ist eigentlich mit dem SRB-Urteil? Weil das wäre hier, denke ich, auf jeden Fall zu untersuchen gewesen. Und das spielt natürlich die Rolle jetzt für diese ganzen Fragen, auch gerade im Gesundheitsbereich. Wann ist pseudonymisiert und wann, wenn das weitergegeben wird, führt das vielleicht zu einer Anonymisierung? Da kommt dann auch noch der digitale Omnibus dazu, der dann ja nach Auffassung der Kommission die Auffassung des EuGH an der Stelle verbrieft hat, aber in Wirklichkeit sogar noch darüber hinausgeht. Und diese ganzen Fragen, aber das scheint hier den Conseil an der Stelle nur bedingt, also ist ein bisschen verengt, die Sichtweise. Aber trotzdem ein sehr lesenswertes Urteil, oder? Was meinst du, Rudi?
Ich fand es sehr interessant, weil es ging letztendlich darum, diese Einrichtung hatte zwei verschiedene Datenbanken und hatte eben argumentiert, ich habe ja in jeder Datenbank nur solche Informationen, die quasi so pseudonym sind, dass sie eigentlich für die jeweils anderen ja anonym wären. Aber das Gericht hat sich der Argumentation der CNIL angeschlossen, dass ich an Anführungszeichen, ich kann ja schon diese Daten über eine Kreuzverweisung eventuell zu einer Identifizierung kommen. Also das schließt es nicht aus, dass ich dann wieder zu einem pseudonymen und somit zu einem personenbezogenen Datum kommen kann und auch auf die Person, zum Beispiel wenn sie eine seltene Krankheit hat, auch Rückschlüsse ziehen kann. Das Interessante, was ich auch so aus Diskussionen in der Praxis kenne, ist die Frage, kann ich innerhalb einer Einrichtung ein Datum, was für, ich sag mal, die Abteilung 1 ein pseudonymes Datum ist, ist es dann für die Abteilung 2 ein anonymes Datum? Ich habe dazu eine Meinung, aber mich würde, bevor ich die kundtue, mal die Meinung von Tobias Keber hören.
Also das Ganze mit Blick auf Abteilungen zu sehen, finde ich schon einigermaßen schwierig, würde da schon mehr, also organisatorische Trennung verlangen wollen. Das wäre mir ein bisschen wenig.
Rudi, sag mal, wie siehst du das?
Was heißt organisatorische Trennung? Räumlich oder rechtlich? Ehrlich gesagt, ich bin im Ergebnis würden wir wahrscheinlich zu übereinstimmen, denn ich denke schon, dass die Definition des Verantwortlichen eher auf Unternehmensebene stattfinden würde und dass ich nicht innerhalb eines Unternehmens zwei Verantwortliche haben, die ich dann, wenn ich dann die DSGVO wortwörtlich nehmen wollte, dann auch zu zwei Verarbeitungsverzeichnissen, vielleicht zwei DSBs innerhalb einer Unternehmenseinheit. Und dann komme ich nämlich auch wieder zu dem Thema, was wir ja eigentlich nicht so richtig wollen, ist ein Betriebsrat beispielsweise eine eigene Verantwortlichkeit innerhalb eines Unternehmens, wo ich dann bei dem Daten hin und her transferieren alles einhalten muss. Also das hätte, glaube ich, mehr negative Folgen, die man nicht haben wollte, als dass man einen Vorteil hätte, wenn ich sage es mal, der Vertrieb hat für den Vertrieb sind vielleicht die Daten pseudonym und für einen anderen Bereich für die Forschung vielleicht nur dann anonym. Ich glaube, das würde zu mehr Problemen führen, als dass man da als eine Lösung hätte. Und allein bei der Begrifflichkeit des Verantwortlichen.
Gut, also dann haben wir den Punkt auch. Rudi, du hattest noch zwei weitere Rechtsprechungsthemen auf der Liste. Mit Blick auf die Uhr
müssen
wir aber ein bisschen
nur ganz
Tempo
kurz,
machen.
Nur ganz kurz, das sind zwei Urteile.
Dann aber wirklich ganz kurz bitte, Rudi, ganz kurz.
Ja, das sind zwei Urteile, die sich wieder mit dem beliebten Thema Auskunft befassen. Eins vom Verwaltungsgericht Düsseldorf. Da hat jemand einen Auskunftsbegehren bekommen und dann gemerkt, ups, ich habe da ja Daten, die soll ich gar nicht mehr haben. Die lösche ich mal, dann muss ich es ja nicht beauskunften. Fand die zuständige Aufsicht nicht so gut und das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat es bestätigt. Das ist eine Ansicht, die auch schon mal das bei LDA in einem früheren Tätigkeitsbericht geäußert hat. Es kann eine blöde Situation sein, wenn man beim Aufräumen oder bei der Beauskunftung feststellt, man hat noch irgendwo eine Datei, die man vielleicht bei einer Migration oder sonstigen Sachen hätte eigentlich löschen müssen und hat sie nicht gelöscht. Laut Aufsichtsbehörden und VG Düsseldorf sollte man die dann auch beauskunften, bevor man sie löscht, oder muss man dann noch aufheben, um nachweisen zu können, dass man sie auch tatsächlich beauskunftet hat. Das fand ich ganz interessant und nur ganz kurz noch, auch das Berufungsgericht in Paris hat sich mit den Grenzen des Auskunftsanspruchs befasst, und zwar hinsichtlich ehemaliger Beschäftigter, und hat eben dann festgestellt, es reicht in Anführungszeichen, wenn man die Daten der Identifikation wiedergibt, beispielsweise bei großen E-Mails, sofern der Inhalt nicht mit der Person, die Auskunft begehrt, zu tun hat. Ich glaube, so eine Entscheidung hilft vielen, wenn sie bei Auskunftsbegehren von Beschäftigten oder ehemaligen Beschäftigten sich überlegen müssen, muss ich jetzt jede E-Mail beauskunften, nur weil jemand vielleicht in CC mit drauf stand oder nicht. Das wollte ich nur noch kurz mit anmerken. Super. Habt ihr damit Erfahrungen in Baden-Württemberg mit solchen Argumentationen?
Ja, immer wieder. Also überhaupt das ganze Auskunftsrecht, das ist ja jetzt auch Gegenstand im digitalen Omnibus. Schauen wir mal, was da rauskommt. Das ist doch perfekt.
Das ist so eine
perfekte
Überleitung. Ja, lieber Chef, Position der Mitgliedstaaten zum digitalen Omnibus-Thema und Rubrik Gesetzgebung. Aber das Thema Auskunftsanspruch und Löschen, das werden wir sicherlich nochmal in einem anderen Podcast aufgreifen. Hier so viel dazu, dass wir verlinken und die Infos dazu geben. Aber kommen wir zum nächsten Thema. Gesetzgebung, digitaler Omnibus, Chef.
Ja, genau. Also der steht ja nach wie vor im Raum oder fährt so ein bisschen vor sich hin, der digitale Omnibus, also nach den Vorschlägen der Kommission. Es gab jetzt auch eine Joint Opinion. Der ETZA hat dazu Stellung genommen, an einigen Stellen sehr kritisch, was die personenbezogenen Daten angeht, und diese Definition hat auch was zum Auskunftsrecht und den vorgeschlagenen Änderungen an der Stelle kritisiert, kann man sagen. Und jetzt gibt es die Position der EU-Mitgliedstaaten, also im Rat. Die haben schon mal im Dezember was formuliert. Ich habe da jetzt aber gerade vor ein paar Tagen ein neueres Dokument vom 20.02.2026, können wir gegebenenfalls auch verlinken. Daraus ergibt sich die Position der Mitgliedstaaten und bemerkenswerterweise zum Beispiel keine Änderung beim Personenbezug. Ne? Also dass man da sagt, das wollen wir eigentlich nicht mehrheitlich. Von daher ganz spannendes Dokument.
Nachfrage, Chef, du bist ja auch dieses Jahr Vorsitzender der Datenschutzkonferenz und gab es da auch in der DSK Themen, die ihr besprochen habt, oder habt ihr das kanalisiert in die ETZA-Opinion?
Richtig.
Gell? So.
Klar, also wir beobachten natürlich den digitalen Omnibus sehr, sehr genau, auch im Rahmen der Tätigkeiten, auch im ETSA, schauen aber auch datenpolitisch natürlich aus der Perspektive Deutschlands da drauf, und von daher beobachten wir das sehr genau.
Rudi?
Ja, wir beobachten auch alles sehr genau, was da mit dem digitalen Omnibus passiert, ob es eine Einbahnstraße wird, ob es aufs Abstellgleis kommt oder ob wer noch alles ein- und zusteigt, um bei diesen Metaphern zu bleiben. Ich denke, da wird noch viel passieren. Erinnern wir uns ans letzte Jahr, da hieß es eigentlich, es sollte nur eine kleine Korrektur zugunsten der kleinen und mittleren Unternehmen vorgenommen werden, und im Herbst kam dann die große Öffnung. In vielen Punkten, vielen geht die Öffnung nicht weit genug, vielen geht sie zu weit, und ich denke mal, wir werden da noch einige Diskussionen und Veranstaltungen erleben, wo darüber diskutiert wird, das richtige Maß und Mitte zu finden, um, und da sind wir uns wahrscheinlich einig, die ein oder andere erforderliche Anpassung tatsächlich machen zu können und Klarstellung, aber auch nicht wieder alles so zu ändern, dass viele Punkte, die eigentlich geklärt sind, wie zum Beispiel jetzt der Personenbezug durch den EuGH, durch Formulierungen wieder so zu gestalten, dass hinterher mehr Fragen offen sind als vorher. Und letztendlich geht es ja darum, um Rechtssicherheit zu gestalten, gerade auch für die kleinen, mittleren Unternehmen, die sich eben keine große Abteilung leisten können, die sich nur mit solchen Fragen befasst.
Gut, dann haben wir den Punkt auch, wird verlinkt. Und dann, Rudi, du mit deinem Thema zur Gesetzgebung.
Nur ein kurzes kleines Beispiel. Das KDG, das kirchliche Datenschutzgesetz, also das Datenschutzgesetz für die katholische Kirche und deren Einrichtungen, ist geändert worden. Die Änderungen traten jetzt zum 1. März in Kraft. Und es gab einige Änderungen, das wird vielleicht gar nicht so viele betreffen und interessieren, aber ich fand es doch bemerkenswert, dass einige Änderungen dahingehend angepasst worden sind, dass es klarer geworden ist, einfacher, strukturierter. Im bisherigen KDG war beispielsweise noch geregelt, dass eine Wartung immer eine AV sei. Das wurde jetzt angepasst, auch den Aussagen des ETSA. Oder dass im Drittstaatentransfer Daten nur auf Basis eines Angemessenheitsbeschlusses in einen Drittstaat geben konnte. Auch da wurde es angepasst, dass man jetzt eigentlich merkt, es geht auch. Wir haben solche vergleichbaren Regelungen noch im Sozialgesetzbuch stehen. Also wenn es da um personenbezogene Daten geht, gibt es noch ähnliche Regelungen. Ich hoffe, dass das auch mal angepasst wird. Denn letztendlich muss es ja ausreichen, wenn im Drittstaatentransfer bei Sozialdaten das Kapitel 5 der DSGVO eingehalten wird, das ja nicht nur den Angemessenheitsbeschluss vorsieht, sondern auch Standarddatenschutzklauseln und weitere geeignete Garantie bei den Corporate Rules bis hin zur Einwilligung, sodass man hoffen kann, wenn es die katholische Kirche schafft, Veränderungen hinzubekommen, dass es dann auch vielleicht der deutsche Gesetzgeber auch mal hinbekommt.
Ja, es könnte klappen. Wenn du es so framest. Sehr schön. Ja, Sozialdatenschutz, auch häufiges Thema, ne? Großes Thema. Update würdig.
Ja. Gut, dann haben wir das. Springen wir weiter. Und zwar kommen wir zum Thema Veröffentlichung und zu einem Thema, lieber Chef, das du hier aufgegriffen hast, was auch zuletzt viel diskutiert wurde. Stiftung Datenschutz zu Bodycams im Bahnbetrieb. War ja relativ viel zu hören in den vergangenen Wochen dazu. Magst du einmal das Thema Veröffentlichung und vorstellen?
Ja, ist eine Veröffentlichung der Stiftung Datenschutz, ist sehr gut lesbar, bringt eigentlich alle Probleme, die der Einsatz von Bodycams mit sich bringt, nochmal auf den Punkt. Dazu gibt es ja auch schon, gab es auch ein DSK-Papier, das ist schon ein bisschen älter, weiß jetzt nicht genau die Jahreszahl, aber die DSK hatte sich damit auch schon mal befasst.
Bei privaten Sicherheitsdienstleistern.
Genau, bei Sicherheitsdienst 2019 irgendwann.
Und die Kollegen aus Berlin haben in ihrem aktuellen Tätigkeitsbericht 24, glaube ich, auch zu dem Pilotprojekt in Berlin was gemacht.
Wie die Stiftung hier eben auch schön zusammenträgt, das ist eine Form von Überwachung, die natürlich ich will jetzt nicht von Gesamtrechnung sprechen, aber natürlich, also das ist einfach ein weiterer Punkt. Und dann ist natürlich die Frage, geht's oder geht's nicht? Und dann kann man sagen, ja, es geht vielleicht schon, wenn man es technisch richtig macht, um das jetzt mal sehr vereinfacht zu sagen. Wenn diese Geräte mit Ringspeichern arbeiten, ne, also immer wieder gelöscht wird, weil man muss sich einfach klar machen, in so einem Zug jetzt zum Beispiel, da geht man da die Reihen entlang und dann werden ja alle Fahrgäste potenziell eben auch betroffen. Ne? Und wenn das dann immer wieder direkt gelöscht wird, es sei denn eben, es wird angedrückt, wenn dann eben ein Fall ist, wo man sagt, oh, da geht's jetzt los, dann tauchen aber auch Fragen auf, also ringspeichertechnisch ist das ordentlich gemacht. Wie informiert man zum Beispiel richtig? Ne? Das hat ja auch der EuGH im letzten Jahr, gab es eine große Entscheidung dazu. Gut, also groß, so wahnsinnig lang ist sie nicht, aber da war wirklich das Thema, wie informiert man denn da richtigerweise? Und das sind dann alles so Fragen, mit denen man sich hier befassen muss. Was ist die Rechtsgrundlage? Ja, das kann 6.1f sein. Und dann muss man eben ordentlich seinen 3-Stufen-Test im Prinzip abarbeiten. Und technische, organisatorische Maßnahmen gehören dann natürlich dann auch dazu. Ob, wie so oft bei der Videoüberwachung, ne, ob am Ende des Tages es an der Situation grundsätzlich etwas ändert und ob es, ja, was verspricht man sich davon, ne? Auch so eine Art Abschreckungseffekt, ja, dass es einfach nicht mehr passiert, wenn man das Ding dann anschaltet. Studien dazu, dass das wirklich auch hilft, habe ich noch keine gesehen, aber es ist denkbar, das rechtskonform zu machen.
Ausgangspunkt für die aktuelle Diskussion, Rudi, war ja dieser tragische Fall, dass ein Bahnmitarbeiter angegriffen und tödlich verletzt wurde. und das dann diese Debatte auch ausgelöst hat. Rudi, was sagst du dazu, zu dem Papier der Stiftung Datenschutz?
Ich finde es positiv, wenn man sich damit befasst, und wer öfters mit dem Zug fährt, bekommt ja auch mit, dass sich die Situation gerade für das Personal vor Ort doch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sehr verändert hat. Der Respekt geht oftmals verloren oder besteht nicht mehr. Die müssen Situationen abfedern, sei es Verspätungen, Ausfälle, sonst was, für das sie nichts können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass allein so eine Bodycam, auch wenn sie vielleicht gar nicht eingestellt ist, einem schon das Gefühl gibt, ich hätte eine bessere Möglichkeit, eine unangenehme Situation beweisfähiger mit hinzubekommen. Gleichwohl sind natürlich die Nebeneffekte, wer wird alles aufgenommen, wie lange wird gespeichert, all das lässt sich regeln und auch technisch mit absetzen, dass man das entsprechend mit umsetzen kann. Ich sehe da schon das Erfordernis, irgendwie zu agieren, um gerade auch diesen Personenkreis die Möglichkeit zu geben, das Gefühl zu haben, sie könnten unangenehme Situationen nachweisbar dokumentieren. Und gleichwohl muss man dann natürlich auch, man muss ja deswegen das nicht immer laufen lassen. Aber ich glaube, es hilft schon bei dem einen oder anderen als Zeichen der Abschreckung. Achtung, die könnten die Kamera anmachen und würden dann meine Worte und meine Gesten und meine Taten eben auch mit dokumentieren können.
Gut, dann würde ich sagen, Thema Löschverpflichtung im Backups haben wir am Anfang schon besprochen, das hattest du noch auf deiner Liste. Machst du den zweiten Punkt, den du hattest, ambivalente Rolle der IT-Sicherheit im Kontext des Datenschutzrechts?
Genau, wir haben auf eine Dissertation hingewiesen, die freundlicherweise auch frei verfügbar ist und die sich mit einem für die Praxis eigentlich relativ spannendem Thema befasst, und zwar, die wird auch schön zusammengefasst, die Gewährleistung des Schutzes personenbezogener Daten durch Technik, aber auch vor der Technik, bildet den zentralen Untersuchungsgegenstand der Arbeit. Natürlich kann ich protokollieren, um gewisse Aktivitäten nachvollziehbar zu machen, aber ich kann dann auch vielleicht noch nach einem Zeitablauf, der nicht mehr relevant ist, auch noch diese Tätigkeiten nachweisen. Wo zieht man die Grenze zwischen Erforderlichkeit und Übermaß, gerade im Bereich der IT-Technik und der entsprechenden Schutzmaßnahmen? Beispielsweise, was nehme ich denn als Grundlage für die Schutzmaßnahmen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, wenn sie der IT-Sicherheit dient? Ich weiß, da gibt es diese Diskussion, brauche ich 6.1f oder kann ich über 6.1c in Verbindung mit Artikel 32, also den Schutzmaßnahmen, reicht das denn nicht aus? Das würde, glaube ich, vielen helfen, um hier eine gewisse Vereinfachung für die Dokumentation, für den Nachweis bieten zu können. Auch damit befasst sich die Arbeit, und deswegen haben wir es ja auch mit aufgenommen, weil sie dann doch sehr lesenswert ist, gerade vor diesem Hintergrund dieser ganzen Diskussion.
Steht als Volltext zur Verfügung, ja, Open Access.
Super, voll gut, voll gut. Dann im Datenzirkus aus dem Bericht, aus dem Datenzirkus, der letzte Punkt auf meiner Liste, den ich hier sehe. Ein sehr schönes Thema, der sehr viele Menschen, wirklich sehr, sehr viele Menschen betrifft, glaube ich. Das Thema ist Saugroboter.
Hast du keinen, Chuck?
Nein, habe ich nicht. Ich gehöre noch zu den drei in Deutschland, die keinen Saugroboter haben. Vielleicht hole ich mir einen. Mal sehen, je nachdem, was hier gleich rauskommt. Und die Möglichkeiten der Fernsteuerung, das ist auch schön. Man kann fernsteuern. Chef, magst du mal erzählen, warum ich einen Saugroboter haben sollte?
Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause aussieht, aber also so ein Saugroboter, das mag ja ganz praktisch sein. Datenschutzrechtlich ein bisschen schwieriger wird es immer dann, wenn er mit optischen Systemen arbeitet, was er aber in der Regel wahrscheinlich tun wird, denn er muss sich ja irgendwie orientieren, ne? Wenn er da so in deiner Wohnung entlangfährt und Stühle herumfahren muss und er soll nicht Treppen hinabfallen. So.
Bei mir liegen Bücher auf dem Boden, ganz
wichtig. Natürlich, der muss um die Bücher, um die vielen, vielen Bücher, muss er weiträumig, Marx, das Kapital und so drumherum fahren. dazu muss er sich orientieren, optisch. So, es gibt jetzt auch noch welche oder Geräte, die auch Audio noch, wo man sich schon die Frage stellen kann, warum eigentlich brauche ich das zur Orientierung? Egal, die Technik macht es möglich. Jetzt haben wir die Situation, und das macht die Sache, weil es dann oft sehr heißt, ja, die Datenschützer, die denken da, ne, what would could possibly go wrong? Naja, also da ist jetzt ein offensichtlich sehr findiger, auch KI-affiner, weiß nicht, ob er Softwareentwickler war, naja, jedenfalls also von Hause aus sehr technikaffin. Und der überlegt sich, es wäre irgendwie witzig, wenn ich meinen Saugroboter mit einer PlayStation 5, mit einem Controller steuern könnte. Wäre das nicht witzig, dann fahre ich den in der Wohnung rum. Ich teile das. Ich finde das auch durchaus eine spannende Idee. Und der implementiert das, lässt sich also ein Programm schreiben, eine App mit KI, die das dann ermöglicht, dass er sein eigenes Gerät dann da durch die Gegend fährt. Und anlässlich dessen stellt er fest, dass er auf 7000 Geräte, offensichtlich baugleiche Exemplare, zugreifen kann. Und auch auf die Videosysteme und sich dann also so ein bisschen durch die fremden Wohnungen zappt. Das jetzt ohne großes Hacking, sondern einfach, weil offensichtlich hier diese IoT-Systeme so offen waren, also scheunentormäßig, ohne IT-Security, ohne Datenschutz, ohne Data Protection by Design, also offensichtlich so gar nichts ausbuchstabiert war. Und das zeigt einfach, also wie wichtig Datenschutz und IT-Sicherheit sind und vielleicht, dass man einfach überlegt, wenn man sich solche sogenannten smarten Endgeräte nach Hause tut, holt, was können die und ja, was kann schiefgehen?
Rudi, hast du einen Saugroboter zu Hause oder auch viele Bücher auf dem Boden?
Auch viel Bücher auf dem Boden und Saugroboter haben wir, glaube ich, nicht vor. Aber ich finde diesen Punkt auch trotzdem sehr passend, denn gerade in Baden-Württemberg sind ja auch viele Mittelständler, die IT-Geräte herstellen, und dass die sowas auch zum Anlass nehmen können, so eine Meldung zu gucken, wie sind denn unsere Geräte, unsere innovativen Möglichkeiten, die wir auf den Markt bringen, geschützt, dass wir unsere Kunden davor schützen, dass sie zum Beispiel gezwungen werden, das Übermittlungspasswort zu ändern, bevor sie dann so einen Saugroboter oder ähnliche Geräte in Betrieb nehmen. Denn sie werden auch über begleitende Gesetzgebungen wie dem Cyber Resilience Act und anderen ja zunehmend in die Verantwortung genommen. Da ist Datenschutz gar nicht mal das große Thema. Da geht es auch darum, die Kunden und die Anwender vor sonstigen Angriffen über eben solche Geräte schützen zu können. Und deswegen fand ich es schön, dass wir jetzt nochmal das hier Werbung für Saugroboter machen, und zwar Saugroboter, die auch technisch so abgesichert sind, dass sie lange Freude bereiten.
Ein wunderbarer Abschluss des Berichts aus dem Datenzirkus, lieber Rudi. Vielen Dank dafür. Wieder auch danke dafür für diese tolle Liste, die du jedes Mal erstellst. Liebe Zuhörenden, wir hatten es angekündigt am Anfang. Wir wollen heute noch ein Thema etwas ausführlicher, ein bisschen genauer besprechen. Wir werden nicht die Zeit haben, da wirklich einen ganz deepen Dive hinzulegen, aber wir wollen uns dem Thema doch etwas ausführlicher widmen, und es geht um das Thema Transkription. Wir haben hier im Zirkus dann und wann darüber gesprochen, im Podcast haben wir darüber dann und wann gesprochen, im Zirkus, in deinem Bericht, Rudi, kommt das Thema häufiger vor. Du hast auch das mal aufgelistet, und zuletzt hat die Kollegin Caroline Loy dazu einen Text veröffentlicht, den wir auch verlinken, und da geht es um KI-gestützte Transkription von Videokonferenzen. Für uns ein Anlass, das Thema mal insgesamt aufzugreifen und mal hineinzugehen. Chef, möchtest du kurz einführen mal in das Thema, damit alle auf dem Stand sind, wir wissen, worüber wir reden, und dann beantworten wir selbstverständlich die Frage, geht es oder geht es nicht?
Aha, wenn es so einfach wäre. Ja, also wir können ja gleich mal wirklich dann gemeinsam denken, aber ja. Vielleicht auch zur Einordnung zunächst mal, das ist jetzt nicht so, dass wir 150 Beschwerden auf dem Tisch hätten, wo es um irgendein Transkriptionstool und die Verantwortlichen geht, sondern das ist tatsächlich Beratungssache. Ne? Das heißt also, Unternehmen kommen zu uns, öffentliche Stellen kommen zu uns, Ärztinnen, Ärzte, das taucht an ganz, ganz vielen Stellen tatsächlich momentan in unserer Beratung auf, und die fragen, ja Mensch, es gibt doch diese Tools, ganz unterschiedlicher technischer Ausgestaltung, aber wir würden es gerne einsetzen. Und wir würden es gerne deshalb einsetzen, weil so ein Arztbrief zu schreiben kostet Zeit, wenn wir jetzt mal das Szenario nehmen, ne, oder so ein Protokoll von einer 2-Stunden-Sitzung im Gemeinderat oder sowas, ne, das kann man doch alles automatisieren, und dann geht das alles furchtbar einfach, furchtbar schnell. So ist dann immer der Vortrag, Effizienz, können wir das denn nicht einsetzen, ne? Und dann ist man an dem Punkt, wo man dann gemeinsam überlegt, unter welchen Voraussetzungen ist das zulässig. Was passiert genau technisch und was muss ich alles beachten? Und das ist nicht immer nur das Datenschutzrecht. Wir haben ja auch die Situation, dass wir eine Strafnorm haben, die sagt, wenn man unbefugt das nicht öffentlich gesprochene Wort mitschneidet, dann bin ich unter Umständen sogar im Strafrecht unterwegs. Das heißt also, das muss man auch mit bedenken. Ja, und dann taucht man so ein bisschen tiefer in die verschiedenen Systeme ein. Und dann gibt es natürlich die großen Systeme, die cloud-basiert in Videokonferenzen, ich nenne jetzt keine Namen, implementiert sind und dort einen Call mitschneiden zum Beispiel. So etwas ist denkbar. Es gibt aber auch lokale Lösungen, tatsächlich, dass ich mir auch Sprachmodelle an einen etwas leistungsfähigeren Laptop lokal laufen lasse und wir auch da eine Sprechererkennung haben, haben wir auch schon zum Teil so ein bisschen mit getestet, was die Systeme können. Das heißt also, das kann auch technisch sehr unterschiedlich gestaltet sein. Und so das letzte Wort so zur Einführung, wenn man jetzt mal vielleicht nur mal datenschutzrechtlich zunächst mal drauf guckt, stellt sich unter anderem natürlich die Frage, gibt es dafür eine Rechtsgrundlage? Ja, dann haben wir natürlich auf der einen Seite den privaten Bereich, wo wir dann wahrscheinlich lange und intensiv über 6.1f nachdenken. Wenn wir es nicht einwilligungsbasiert machen wollen, was wir vielleicht nicht wollen, weil eine einzelne Person sich hinterher vielleicht überlegt, nee, ich ziehe meine Einwilligung zurück, kommen Probleme mit der Freiwilligkeit rein. Also wahrscheinlich macht es mehr Sinn, über den 6.1f nachzudenken. Aber da hilft uns dann nicht, wenn es eine öffentliche Stelle ist, was wir in der Beratungssituation auch häufig haben. Und was manchmal in der Diskussion ein bisschen kurz kommt zumindest, ist für mich die Frage, sind da nicht auch Artikel 9 Daten dabei, wenn man die Stimme mit aufzeichnet und sie dafür benutzt, um Sprecher zu identifizieren oder zu trennen, ne? Wobei das schon ein Unterschied sein könnte. So viel zur Einführung. Rudi, wie siehst du es? Geht's oder geht's nicht?
Geht schon. Man muss nur gewisse Dinge beachten. Und auch hier ist es die alte Regel, sich vorher Gedanken machen, was man will, wie man es will und wie man dazu informiert. Dann kann man auch knifflige Situationen mit einer Transkription lösen. Das Wichtige ist, dass man sich erstmal überlegt, warum mache ich es überhaupt? Mache ich es nur, weil ich es kann oder habe ich einen gewissen Zweck damit, wie zum Beispiel ein Protokoll zu erstellen? Dann wird die Sprache nur so lange benutzt, bis ich eben das Protokoll habe, dann kann diese Sprachdatei wieder gelöscht werden und es muss noch jemand drüber schauen, ist das Protokoll, gibt das Protokoll tatsächlich den gesagten Inhalt, die gesagte Aussage wieder, bevor es dann freigegeben wird. Das sollte man nicht vergessen, dass man bei solchen Techniken auch immer noch ein, wie es so schön heißt, Human in the Loop, noch einen Menschen braucht, der nochmal drüber schaut, ist auch tatsächlich alles richtig wiedergegeben worden. Der nächste Punkt ist dann natürlich, wissen alle, dass dieses Gespräch, diese Videokonferenz aufgezeichnet wird zu diesem Zweck. Also da ist auch die Information ein wesentlicher Punkt, der eigentlich bei allen Rechtsgrundlagen, die man sich überlegt, sei es die Einwilligung oder sei es berechtigtes Interesse, sichergestellt sein muss. Ich weiß, dass es manche bereits mit einem Einschaltfenster während der Videokonferenz machen, dass man sagt, das Auto, dass beispielsweise Kamera und Ton ausgeschaltet werden und es kommt ein Fenster, wir machen dies oder jenes. Wenn du es willst, dann schalte Kamera oder Mikrofon wieder frei, dass hier ein aktives Tun passiert, um eben nicht in Anführungszeichen heimlich Sprachaufnahmen zu erstellen, wenn es Personen nicht wissen oder nicht mitbekommen haben. Ich möchte noch interessante Aspekte mit reinbringen, dass man zum Beispiel auch auf eine Transkription kommen kann, um die Barrierefreiheit sicherzustellen von Menschen, die vielleicht nicht, die quasi Hörschwierigkeiten haben oder Hörbeeinträchtigungen, dass man eben da über eine transkribierte Kommunikation diesen auch die Teilhabe ermöglichen kann. Es gibt viele Aspekte, die da durchaus positiv zu sehen sind. Die Risiken dabei darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Was passiert mit den Sprachdateien? Werden sie zum Training verwendet? Werden sie verwendet, um Stimmen nachzubilden? Auch das muss man sich vorher überlegen und wenn es nicht erforderlich ist, dann eben ausschließen und auch darüber informieren. Dann geht das auch. Oder wird eben durch welches Tool auch immer diese Sprachaufnahmen dann zum Training verwendet? Dann geht es natürlich einfach, wenn ich es nur intern verwende, um gerade in Branchen mit gewissen spezifizierten Begrifflichkeiten, da einen Trainingseffekt mit reinzubekommen. Ihr habt es vorhin angesprochen, im medizinischen Bereich gibt es oft Begrifflichkeiten, die konsequent richtig geschrieben werden müssen. Da macht es vielleicht Sinn, dann sowas auch zum internen Training verwenden lassen zu können, während die Erlaubnis, solche Daten für ein externes Training zu ermöglichen, entweder nur mit einer gesetzlichen Grundlage, und die sehe ich nicht, oder mit der Einwilligung möglich sein würde für ein externes Training. Aber ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, eine Rechtskonformität herzustellen, wenn man, und das ist wieder das alte Credo im Datenschutzrecht, überlegt dir, was du willst, bevor du anfängst, es umzusetzen, um die Leitplanken vorher zu definieren.
Viele Themen hast du gerade aufgeworfen, Rudi. Chef, ich schaue dich mal an. Ich hätte auch ein, zwei Fragen. Nehmen wir an, wir haben F13 hier im Land. Wir haben ein System, das sozusagen Open Source ist. Das trainieren wir und dann hauen wir eine Transkriptionssoftware drüber, die nicht das macht, was Rudi sozusagen negativ ausschließt, nicht zum Training, nicht zur Identifikation, das hast du gesagt, sondern es ist nur, die Wörter werden
Einfach nur hingeschrieben.
Danach wird die Datei komplett wieder gelöscht und dann kommt es zu einer Person, die das dann gegencheckt, und zur automatisierten Entscheidung soll nicht sozusagen da so sein. Human in the Loop. Wäre das denkbar?
Ja, halte ich für möglich.
Ist möglich, oder? Und wenn wir jetzt die nächsten Schritte gehen, wo kommt der Punkt sozusagen, wo man sagt, hier wird's heikel?
Man muss wirklich an so ein paar Punkten ein bisschen intensiver nachdenken. Und dann vielleicht auch in den Maschinenraum, also nachdem man nachgedacht hat, in den Maschinenraum und sagen, so und so muss man das ausgestalten. Also es wird schon ein bisschen schwieriger, wenn man die Stimme benutzt, also ein biometrisches Datum zur Identifikation. Das heißt also, wenn das System sagen würde, man muss den Sprecher trennen, ne? Also das System muss, um ordentlich Protokoll zu führen, sagen können, jetzt spricht der Karakurt und jetzt spricht der Keber, ne? Und wenn jetzt das System nur auf Grundlage der Stimme und der Tonalität und der Spezifik meiner Stimme sagen würde, das muss wohl der Tobias Keber sein, dann bin ich unter Umständen in einem Artikel 9 Problem. Ja, und das kann ich aber wahrscheinlich technisch dadurch ausgestalten, dass eben nicht die Stimme sozusagen die Sprechertrennung macht, sondern vielleicht andere Mittel, die ich an anderen Datenpunkten festmache, jedenfalls nicht an der Stimme.
Das Mikro springt an, die Kachel wird laut, man kann identifizieren, da spricht gerade die Person oder so.
Genau, es gibt ja auch andere Techniken. Ja, und das heißt also, mit diesem Artikel 9 Problem muss man wahrscheinlich mal in den Maschinenraum hinabsteigen und das dann sorgfältig designen, dass dieses Problem nicht auftaucht, weil wir brauchen über den 6.1f nicht nachdenken, wenn wir über den Artikel 9 nicht drüber kommen. Mhm. Ne? Also der ist ja gesperrt dann. Und das heißt, dass dieses Problem der Trennung auf Grundlage der Stimme, der Identifikation, das kann ein Problem sein. Okay. Muss aber nicht, wenn man es sauber ausgestaltet.
Also es ginge.
Am Ende des Tages, ja.
Und wie weit ging es? Wo ist da, also ein Artikel 9 Datum, hast du gesagt, muss man klären. Dann gibt es noch andere, darf ich es extern geben?
Ja gut,
darf
ich meine, das ist ja nicht nur die Stimme, es kann ja auch vom Inhalt abhängen. Ne? Also ich kann natürlich auch, wenn ich jetzt einen Call habe mit Kolleginnen und Kollegen und wir reden über ein Projekt und auf einmal heißt es, XY ist aber krank, der liegt jetzt schon seit 5 Wochen im Krankenhaus, weil er Krebs hat oder ähnliches. Da bin ich natürlich auch in dem Artikel 9 Problem drin und muss da überlegen, wie ich mit umgehe. Ne?
Das heißt also, grundsätzlich kann es eine gute Idee sein, grundsätzlich kann es auch möglich sein. Man muss sich, wie Rudi gesagt hat, sehr genau überlegen, was man will und wie man es machen kann. Habt ihr noch so ein, zwei Anwendungsbeispiele, wo das irgendwie einfach funktioniert, wo man sagen kann, hey, hier muss ich nicht überkomplex nachdenken, hier könnte man das relativ zügig einführen und irgendwie einen Effekt daran sehen? Gibt es da Ideen, Rudi? Hast du da irgendwie so ein Beispiel, wo man...
Also wo ich zum Beispiel wenig Probleme sehe, ist in einem Servicetelefon, Servicenummer, wo ich beim Anruf darauf hingewiesen werde, dass jetzt eine Transkription erfolgt, dass quasi ein KI-System sich um meine Fragen kümmert. Wenn ich das weiß, dann wird quasi die Stimme in Text umgewandelt und geht dann quasi zu der KI, die dann quasi wieder das Problem analysiert, beantwortet und dann, es sind ja alles Millisekunden, dann eine Sprache, meine Lösung gibt. Und ich habe vielleicht auch als Anrufer die Möglichkeit zu sagen, ich möchte ja mit einem Mitarbeiter sprechen. Dass man da natürlich viele standardisierte Fragestellungen auch gut abarbeiten kann. Da sehe ich jetzt weniger Probleme. Ich sehe eher dann wirklich Probleme, wenn es dann darum geht, wenn es nicht transparent gemacht werden kann, was passiert mit den Daten. Oder wo ich noch keine richtige Antwort habe, ist, wie ist es mit Kindern? Die sind besonders schutzwürdig, aber auch da sehe ich, solange diese Stimmen dann nicht analysiert werden auf das jeweilige Kind oder ein Profil erstellt wird, sondern einfach nur zur Beantwortung von einfachen Fragestellungen beim Servicetelefon beispielsweise, dass es auch da zulässig gestaltet werden könnte.
Teilst du das?
Ja, soweit. Ne? Und eine Frage, die vielleicht noch offen ist, und da würde ich auch die Einheit der Rechtsordnung bemühen, auch wenn die nicht immer durchgehalten wird, weil wir ja das StGB hier noch als Damoklesschwert über allem stehen haben. Aber da meine ich, wenn ich eine Rechtsgrundlage
wegen
unbefugte Aufnahme eines nicht öffentlich gesprochenen Wortes. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe hier eine Rechtsgrundlage nach DSGVO, ich habe ordentlich informiert, bin also datenschutzrechtlich auf der sicheren Seite, dann hätte ich schon auch Schwierigkeiten zu sagen, ja, aber strafrechtlich ist das ja alles völlig anders und das unbefugt im 201 ist völlig anders zu interpretieren. Da hätte ich schon meine Schwierigkeiten mit. Das heißt also, wenn man das datenschutzkonform, das würde ich auch so sehen, dann kann das nicht eine Strafbarkeit begründen.
Mhm. Und ist es sinnvoll, diese KI dann bei sich auf dem Server zu Hause zu haben? Oder wie macht man das am besten, dass es gut funktioniert? Gibt es da Tipps?
Ja, ich meine, du ersparst dir natürlich Gedanken dazu, die du bei einer Cloud haben musst, was geht wohin, wie transparent ist hier die Datenverarbeitung, fließt möglicherweise noch was in einen Drittstaat, bei dem du Bauchschmerzen hast. Diese Dinge kannst du dir natürlich ersparen, wenn du es lokal betreibst, ne? Ob das dann dieselbe Performance bringt, das muss man sich einfach angucken und im Zweifelsfall einfach ausprobieren. Natürlich braucht man eine einigermaßen belastbare Hardware dann. Dann muss man gucken, ob die Ergebnisse brauchbar genug sind, weil dann auch wieder die Frage auftaucht, wenn ich so viel nacharbeiten muss, also so viel Human in the Loop, dass ich es wahrscheinlich besser händisch geschrieben hätte, ja gut, dann kann ich von Erforderlichkeit natürlich nicht mehr ausgehen, ne? Oder beziehungsweise würde schon aus wirtschaftlichen Gründen dann sagen, das lassen wir jetzt lieber mal. Aber das muss jeder für sich selber und für seinen Use Case dann probieren. Das ist sehr unterschiedlich.
Rudi? Deine Top 3, ich will das jetzt in meinem Unternehmen machen. Sagen wir, ich habe jetzt meine Bücher, die auf dem Boden sind, gelesen, weiß jetzt, wie Produktionsverhältnisse funktionieren, gründe ein Unternehmen und will es gut machen und will so eine Software haben. Welche drei Dinge soll ich zuerst beachten?
Kläre, wo die Daten verarbeitet werden. Kläre, dass du immer jeweils weißt, was, wenn du einen Dienstleister einsetzt, er mit diesen Daten macht, was sind die Zwecke, die vereinbart werden, und kümmere dich darum, dass die Personen, die davon betroffen sind, vorher informiert werden, dass sie also die Möglichkeit haben, eventuell Widerspruch einzulegen, oder wenn du es mit einer Einwilligung klären willst, dass sie auch die ausreichenden Informationen haben, um entsprechend einzuwilligen. Und noch ein vierter Punkt, kümmere dich um ein Löschkonzept. Ja, das darf man nicht vergessen. Ich wollte noch einen Punkt kurz ergänzen, weil ich da die...
Warte, ergänze kurz. Ich will erst die Top 3 vom Chef haben. An welche drei weiteren Punkte sollte ich denken? Keine Artikel 9 Daten?
Ja, den Artikel 9, den hatten wir schon. Und ne, also Artikel 9, sollte man vielleicht auch noch drüber laufen lassen. Aber ansonsten waren doch die drei Punkte von Rudi schon sehr brauchbar.
Gut. Also, und du wolltest ergänzen, Rudi?
Ja, ich wollte noch was loswerden, was ich ein bisschen auch kenne. Die Frage, wie verhalte ich mich denn, wenn ich in einer Videokonferenz von jemandem eingeladen worden bin und bekomme mit, dass auf einmal ein Tool losgeht zur Aufzeichnung? Man ist ja meistens nicht von bösen Menschen eingeladen, sondern von Geschäftspartnern, Vereinskollegen, sonst was. Wie gehe ich denn damit um? Und da wäre meine Empfehlung, einfach kurz darauf hinzuweisen, oh, du hast vergessen, mich zu informieren, was du mit den Daten machst. Ist ein Dienstleister mit eingeschaltet? Verwendet er die Daten zum Training oder eben nicht? Und wenn man diese Informationen eingeholt hat, kann man ja entscheiden, sagt, oh, das will ich nicht. Das ist irgendwie so eine Möglichkeit. Denn letztendlich ist es ja wirklich, je nachdem, was für ein Tool es ist, kann ja wirklich zu einer Arbeitserleichterung führen. Und es kann eine große Erleichterung sein, gerade zu Dokumentationszwecken. Aber man sollte dann sich dann doch an die paar Regeln halten, die es dazu gibt.
Und wenn ich nicht will, sage ich, nö, will ich nicht, und dann wird mein Teil ohne KI gemacht.
Man kann da überlegen, ob ich dann noch an der Videokonferenz teilnehmen will oder ob ich mein Mikro ausmache und dann nur per Chat mit agiere. Aber die Frage ist natürlich, warum will ich nicht mitmachen? Was ist denn der Grund? Ein gut nachvollziehbarer Grund ist, wenn dann eine KI mit meiner Stimme trainiert wird oder mit meinen Aussagen, Da habe ich vollstes Verständnis, wenn da Personen Befindlichkeiten haben und sagen, will ich nicht, das müssen sie auch nicht begründen. Aber wie wir schon herausgearbeitet haben, es ist auch machbar, eine KI zur Transkription einzusetzen mit, ich sag's mal, minimalinvasiver Risiken für die betroffene Person. Wie gesagt, es muss nur rechtzeitig dran gedacht werden.
Ja. Und wir reden nicht über Emotionserkennung und solche Geschichten, die damit verknüpft wären. Ne? Das ist, haben wir am Anfang direkt gesagt, das kann's nicht so, das wird dann eher schwierig, damit umzugehen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir uns da ein bisschen mit befasst. Ich denke, das Thema wird uns weiter begleiten. Sicherlich auch mal irgendwann eine ausführlichere ganze Folge betreffen. Habt ihr zu dem Thema Transkription noch
Nee, wir haben noch Links. Also Rudi hat ganz viele Links zusammengetragen, die wir vielleicht dann noch irgendwo hinkleben sollten.
Packen wir in die Shownotes, Rudi, oder?
Und auch da, genau, und auch da sieht man wieder, dass es dieses Thema eben auch bei anderen Mitgliedstaaten der EU, gerade Spanien, hat wieder was Feines dazu veröffentlicht. Also dass es wirklich ein Thema ist, das europaweit diskutiert wird und wo man versucht, europaweit Lösungen dafür zu finden.
Dann, liebe Zuhörenden, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Heute haben wir so ein bisschen Fusion gemacht, den Bericht aus dem Datenzirkus plus ein Schwerpunktthema. Ich hoffe, ihr alle hattet etwas Spannendes dabei, wo ihr Lust habt, weiterzulesen, euch weiter zu beschäftigen. Lieber Rudi, hab mal wieder Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und diese umfangreiche Liste erstellt hast. Und lieber Chef, auch danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und liebe Zuhörenden, das war's für heute und auf bald. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ihr dabei sein durfte.
Tschüss.
Tschüss, tschüss.